Ich fange nicht mit Adam und Eva, sondern mit Eva an. Denn Adam war kein subversives Element, sondern Eva war die eigentliche Subversion. Man muss zuletzt den Begriff klären, weil auf Deutsch Subversion sich koppelt immer mit Zerstörung und etwas Negatives. Interessant ist, dass in italienischer Sprache Subversion gekoppelt wird mit Innovation, Erneuerung, aus Zerstörung, aber um zu erneuern. Während auf Italienisch es einen Begriff gibt, den es leider auf Deutsch nicht gibt, die Eversion. Die Eversion, das ist die eigentliche Zerstörung, eine für richtig gehaltene Ordnung. Im Deutschen, Subversion ist die Zerstörung immer eine für richtig gehaltene Ordnung. Ich habe eben von der Subversion einen anderen Begriff. Subversion ist der Versuch, Verhältnisse umzukehren, in denen es den Menschen schlecht geht, in denen die Menschen, Marx, geknechtet werden. Insofern fange ich mit Eva an, denn Eva litt unter dem Verbot Gottes, zu wissen, was gut und böse ist. Da kam die Schlange, die für eine Sekte des früheren Christentums, für die Ophiten, die Schlange war nicht die Verkörperung des Bösen, sondern die Vorwegnahme Christi. Denn Christus hat gezeigt, was gut und böse ist, und die Schlange sagte Eva, isst den Apfel, dann weißt du, was gut und böse ist, was Gott erstaunlicherweise, oder vielleicht mehr nicht erstaunlicherweise, verboten hatte. Also deshalb fange ich mit Eva an. Sie wissen ja, der zweite Held der Subversion ist Prometheus. Und von da an ist die Subversion für, in meiner Sicht, nichts weiteres als jeder Versuch, praktisch wie theoretisch, etwas zu ändern, in denen die Freiheit fehlt. Insofern ist Subversion eine nackte Befreiung. Es ist bezeichnet, dass im italienischen Faschismus alle, die gegen den Faschismus waren, Sozialisten, Kommunisten, aber selbst Katholiken, als subversive Elemente bezeichnet werden. Das ist ein Zeichen, dass Subversion zu koppeln ist nicht mit Zerstörung, sondern mit Innovation und Freiheit. Deshalb fange ich auch mit den, nicht nur mit Eva und Prometheus, sondern in der Geschichte der Theorie, mit den Vorsokratikern. Denn was haben diese Vorsokratiker, kein Mensch hat die Vorsokratiker als subversiv betrachtet, aber es war eine Subversion. Denn anstelle der Götter haben sie Naturelemente gesetzt. Und das war die, in der Tat, in der Theorie, die erste Subversion. Nicht die Götter sind zuständig für die Realität der Welt, sondern Wasser und Feuer und die Naturelemente und bei Aristagoras sogar der Geist. Das ist eine Subversion für mich. Subversion ist zu koppeln mit Befreiung und nicht mit Zerstörung. Die Residenz des Mittelalters waren in der Tat subversiv, sie waren gegen die offizielle kirchliche Lehre und sie haben dann Gewalt angewendet. Sie haben auch Gewalt angewendet, aber es war eine sinnvolle Gewalt in dem Sinne, dass sie gegen die Autorität, gegen eine andere Gewalt waren. Natürlich ist das Problem sehr schwierig zu sagen, es war nur gegen Gewalt, denn Gewalt ist immer Gewalt. Aber in der damaligen Zeit war das nicht anders möglich, gegen diese Übermacht der Kirche als gewalttätig zu werden. Sie sind übrigens alles erschlagen worden. Obwohl sie alles erschlagen wurden, betrachte ich diese Art der Subversion als ein geschichtliches Sehen, eine schrittweise Ausweitung der Befreiung der Menschen von der Autorität, auch von der Natur übrigens, nicht nur von der Natur, von jeder Form von Unterdrückung. Ich war nur einmal in Münster und ich sah, dass Münster einen Schandfleck hat. Denn sie haben an der Kirche immer noch die Käfige, in denen sie die subversiven Elemente eingesperrt hatten, die Chefs. Und das ist für mich, für die Münsteraner ist das ein Grund des Stolzes und für mich ist das ein Zeichen der Schande für die Stadt. Ich habe in Münster gesagt, ich käme nach Münster nochmal für eine Konferenz, für einen Kongress, nur wenn dieser Schandfleck entfernt wird von der Kirche. Es ist interessant, genauso wie im deutschen Lexikon das Wort subversiv pejorativ besetzt ist, Negativpräsens ist in der deutschen Geschichtsschreibung das vorige Jahrhundert, das Jahrhundert der Einheit Deutschlands und was weiß ich. Mein Sohn hat die Schule hier in Italien besucht. Das Buch, das sich mit dieser Periode befasst, also das 19. Jahrhundert, heißt L'Epoque della Rivoluzione, die Epochen der Revolution. Denn im vorigen Jahrhundert hat es eine Revolution nach der anderen gegeben. Jetzt ist die Frage, inwiefern die revolutionäre Zeit vorbei ist. Man sagte immer, Revolutionen seien unmöglich geworden. Das mag sein. Dass das, was in der DDR 89, 90 passiert ist, als Revolution bezeichnet wird, ist natürlich ein Unsinn. Das war in Wirklichkeit eine Konterrevolution. Es war eine Volksbewegung, die echt war, und daraus ist eine Konterrevolution geworden. Man kann sagen, die Epochen der Revolution sind zu Ende. Wir wissen nicht, wie lange. Und also beginnt wieder die Arbeit der Subversion. Die stille, untergründige Arbeit gegen eine Ordnung, die man für falsch hält, für falsch hält, und die man frontal nicht mehr angreifen kann. Und also muss man subversiv arbeiten. In der Theorie, aber auch in der Praxis. Es ist natürlich so, dass man sich fragen kann, wer das macht. Und die nächste Antwort wären die Autonomen. Die Autonomen, vor allem die Kreuzberger Autonomen, sind ein Widerspruch in sich. Sie machen alles falsch, aber sind die Richtigen. Die Freiheit des Konsumenten ist eine sehr schöne Ideologie des Spätkapitalismus oder des neuen Kapitalismus, der neuen Ökonomie, wie man sie nennen will. Denn die Freiheit des Konsumenten besteht in der Möglichkeit, zwischen zwei oder drei Produkte zu wählen, die er selber nicht bestimmt. Ist also eine illusionäre Freiheit, die entspricht in etwa der Freiheit der freien Wahlen. Dass die freien Wahlen ein wichtiges Prinzip, eine Errungenschaft der gesellschaftlichen Entwicklung ist, das steht außer Frage. Es kommt darauf an, was daraus geworden ist. Bei freien Wahlen entscheidet das Volk nicht souverän über das, was zu tun ist, sondern über diejenigen, die das Tun zu besorgen haben. Die freien Wahlen sind also auch eine Art Konsumentenhaltung, hat zu einer Art Konsumentenhaltung geführt. Man kann frei wählen zwischen Volvo und Fiat, zwischen Bier X und Bier Y, und ich kann wählen zwischen SPD und CDU. Eine Entscheidungsbefugnis beim Volk existiert nicht. Ich weiß nicht, inwiefern Kant recht hatte, wenn er die Verfassung eine lügenhafte Publizität nennt. Aber etwas Lügenhaftes ist in der Verfassung drin. Nehmen wir das Wort, die Staatsgewalt geht vom Volk aus. Wird aber ausgeübt durch besondere Organe. Und bei der Staatsgewalt kommt es nicht darauf an, wo sie herkommt, sondern von wem sie ausgeübt wird. Einige Abgeordnete aus Bayern hatten vorgeschlagen, dass das Grundgesetz beginnt mit den Worten, die Staatsgewalt geht von Gott aus. Wäre genau das Gleiche gewesen. Ob Gott oder Volk, man hätte genau schreiben können, im Sinne des modernen Feminismus, alle Staatsgewalt geht von Frauen aus. Spielt keine Rolle. Es kommt darauf an, wer sie ausübt. Und sie wird nicht vom Volk ausgeübt. Insofern hat Kant recht. Dieser Satz müsste heißen, alle Staatsgewalt geht dem Volke aus und geht hinüber zu besonderen Organen. Das ist also, sagen wir, die Wahrheit der Verfassung. Die Frage ist, heute bei Hegel, bei Fichte, bei Kant, also bei dem deutschen Idealismus, gibt es da subversive Elemente? Es kommt darauf an, wie man das behandelt. Ich habe hier in Italien eine Vorlesung über den deutschen Idealismus gehalten, also Kant, Fichte, Hegel, Schelling. Der erscheint jetzt demnächst auf Deutsch auch. Und da habe ich versucht, diese Elemente herauszufinden. Kant, natürlich war Kant ein bürgerlicher Philosoph. Er war aber ein begeisterter Verehrer der Französischen Revolution. Die Revolution als geistreichen Volkes, schreibt er, dass der Mut gehabt habe, die Republik auszurufen. Und bei Hegel ist die Sache etwas schwierig, auch bei Fichte ist die Sache schwierig. Der Fichte war, fraglos hatte er eine Konzeption der Freiheit, diese eigentümliche. Man müsse die Menschen zur Freiheit zwingen. Da ist natürlich ein Unsinn. Aber seine Auffassung am Ende ist, dass der Staat und die Regierung absterben sollen. Es ist Aufgabe der Regierung, sich selber überflüssig zu machen. Das ist auch ein subversives oder ein Befreiungselement drin. Natürlich, die Frage von Fichte ist sehr eigentümlich. Kann der Staat für die Befreiung sorgen? Als ich einmal vor langen Jahren in Berlin eine Sendung hörte über die Befreiung der Frau und eine Frau, die offensichtlich an der DDR orientiert war, meinte, in der DDR gäbe das Problem der Befreiung der Frau nicht, weil in der DDR der Staat die Frauen befreite. Da habe ich mich gefragt, wie kann der Staat eine Befreiung realisieren? Das ist doch unmöglich. Der Staat ist ein Zwangsverband. Nichts weiteres als ein Zwangsverband. Man kann diesen Zwangsverband nützlich nennen, wichtig, ohne könne die Gesellschaft leben, alles, was sie wollen. Aber es ist kein Verband, der für die Befreiung sorgt. Der sorgt für Ruhe, Ordnung, zum Teil Wohlstand, für die richtige Reproduktion der Gesellschaft. Aber nicht für die Befreiung. Da ist der Staat gar nicht gefragt. In Wirklichkeit, die Politiker denken nur an die Macht. Für sie sind diese Parolen, ich weiß, als Instrument zur Gewinnung von Volkskonsens, um an die Macht zu kommen. Denn das ist ja natürlich eine Auffassung von Politik, die nicht etwa von der aristotelisch-thomistischen Tradition herkommt. Ich betrachte den Zweck der Politik, als Zweck der Politik nicht das Bonum Commune, das Gemeinwohl. Das sind die Politiker. Zweck der Politik ist die Ausübung derjenigen Macht, die sich ja übersetzt aus den gesellschaftlichen Herrschaftsstrukturen in staatliche Formen. Das ist die politische Macht. Natürlich, man muss sich fragen, was dahinter steckt. Denn die politische Macht für die Politiker ist ein Zweck für sich. Aber in Wirklichkeit sind sie auch Instrumente anderer Interessen. Da müsste untersucht werden, welche Interessen sie vertreten. Es ist die Gesellschaft selber, die Subversion herausfordert. Dass die Subversion sich in den Staat richtet, ist eine moderne Besonderheit. Wir dürfen nicht vergessen, dass der moderne Staat es nicht immer gegeben hat. Im Mittelalter gab es den Staat nicht. Die Macht war die Kirche. Und vielleicht der deutsche Kaiser, der ab und zu nach Italien kam. Aber der Staat hatte keine Macht. Heute, seit Hobbes, seit dem Anfang der Aufklärung, begann der Staat, sich als Machtorganisation zu präsentieren, zu verwirklichen. Und da kann die Subversion, muss die Subversion in der Tat, sagen wir staatsfeindlich, das ist gefährlich. Denn ich meine, wenn man sagt staatsfeindlich, das ist mein Feind des Staates und da wird man Gegenstand von juristischen Verfolgung. Der Dorf Sternberger in einer Diskussion hat über mich, ich war auch dabei, etwas sehr Nettes gesagt. Er sagte, der Agnoli, er sagte nicht, er ist ein Staatsfeind, er ist kein Freund des Staates. Eine sehr schöne Formulierung, die mir nicht wehtat, keinem wehtat, aber jeder hat verstanden, was damit gemeint war. Also der Staat, die Frage ist, ob es gute Staaten gibt, wie Fichte es meinte. Auch Hegel meinte, es gäbe gute Staaten als Vertreter der Sittlichkeit. Ich habe da einige Zweifel. Für mich ist Staat eben mit der Politik der Macht gekoppelt. Wie gesagt, das ist keineswegs eine normale Tradition, wenn man sagt Staat, Gemeinwohl und so weiter. Das ist ein Begriff der Politik, den ich nicht akzeptiere einfach. Für mich ist Politik Machtpolitik und sonst nichts. Ist eine Gesellschaft ohne Staat möglich? Das ist die alte Frage, die immer auch dazu gedient hat, Anarchie und Marxismus zu trennen. Nicht den Marxismus von Marx, der auch Marx war, er sagte einmal in einem Brief an Engels, wir sind die besseren Anarchisten als Bakunin. Denn im Grunde, auch sie wollten die Abschaffung des Staates. Aber der Staat, der jetzt gemeint ist, ist was anderes. Und das ist von den Marxisten-Leninisten. Wir haben es ja in der Sowjetunion gesehen, nicht wahr? Die Sowjetunion war ein Superstaat. Wenn man bedenkt, dass Marx in der Kritik des Gothaer Programms sagt, der Beginn des Sozialismus beginnt mit der Abschaffung des Staates. In der Sowjetunion und in der DDR ist der Staat, der den Sozialismus geschaffen hat. Und das ist ein Widerspruch. Und man hat gesehen, wie das endet. Auch der Wohlfahrtsstaat, siehe Schweden, war im Grunde kein Staat. Der war ein Staat, der wirklich für das Wohlergehen der Bürger sorgte, aber man soll das Wohlergehen nicht verwechseln mit der Freiheit. Die Freiheit ist ja etwas anderes. Ist ja etwas Außerstaatliches. Wenn die Antiglobalisierenden auf den Staat pochen, so nun machen sie nicht nur einen historischen Fehler, sie machen auch einen anderen Fehler. Denn die Globalisierung zeigt, dass der Staat, den wir so kennen, der Nationalstaat, im Grunde schon überwunden ist. Und es ist interessant, dass gerade die Antiglobalisierung auf den Nationalstaat pochen, auf den Nationalstaat setzen, auf etwas, was inzwischen wirklich allmählich, nicht sofort allmählich, gegensatzlos wird. Denn wenn wir uns auch an Europa denken, ist es nicht der italienische oder der deutsche oder der französische Staat, der für die Agrarpolitik sorgt. Das ist Brüssel. Und nicht der Nationalstaat. Der Nationalstaat hat noch gewisse Aufgaben. Dass viele Linken am Nationalstaat festhalten, halte ich für eine ideologische Position. Denn es ist ihr Lieblingsgegner. Und wenn es den Nationalstaat nicht gibt, haben sie den Lieblingsgegner verloren. Und sie werden mit einer Wirklichkeit konfrontiert, die sie noch nicht beherrschen. Überstaaten. Man muss sich überlegen, die Abschaffung des Staates, des Nationalstaates, sollte ein Werk der proletarischen Revolution sein. Und wir sehen erstaunt, dass der Kapitalismus den Nationalstaat abschafft und nicht die proletarische Revolution. Und das ist natürlich etwas, was die Linke nicht gut vertragen kann. Wie kann man einem Kind das Lieblingsspielzeug wegnehmen? Das Problem der Ökonomie heute liegt darin, dass sie sich alle Kontrolle entzogen hat. Und genauso wie im Vorjahrhundert gegenüber einem wild gewordenen Kapital der Staat intervenieren musste, wie Marx sagt, um den Kapitalismus zu retten, gibt es viele heute, die meinen, diese aus der Kontrolle geratene Ökonomie muss irgendwie politisch wieder organisiert werden, wieder kontrolliert werden. Das kann der Nationalstaat nicht und also die Forderung nach einem Überstaat. Der Überstaat, der vielleicht kommen wird, hat eine Eigentümlichkeit. Alle Formen der Beteiligung der Bevölkerung am staatlichen Leben, die wir kennen, die sogenannte Demokratie, wird in diesem Fall gar nicht mehr tragfähig sein. Denn wie kann die Weltbevölkerung solche politische Instanzen wählen, denn wir dürfen eines nicht vergessen. Wenn von Überstaat die Rede ist, so denkt man nicht an die ganze Bevölkerung. Man denkt nur an die sogenannte industrielle Welt. Das ist etwa ein Fünftel der Gesamtbevölkerung. Und wenn die industrielle Welt alleine bestimmt, wie die Weltregierung aussehen soll, dann ist das Problem gar nicht gelöst. Denn das Problem heute ist nicht der Wohlstand der Industriegesellschaft. Das Problem heute ist die Misere, Armut, Misere und auch Hungertod von Milliarden, von Millionen von Menschen. Wir dürfen nicht vergessen, wie könnte man sagen, Träger oder Genießer des Wohlstands und der sogenannten Demokratie ist nicht mal ein Fünftel der Menschheit. Alle anderen sind ausgespart, da sind die ausgeschlossen, das sind die Überflüssigen. Die sind so überflüssig, dass der Kapitalismus auch ohne sie existieren kann und existiert auch ohne sie. Denn man kann nicht behaupten, dass in Nordamerika oder in Europa oder in Japan der Kapitalismus sorgt für diese 4 Milliarden Menschen. Nein, denk gar nicht daran. wichtig für den Kapitalismus ist der Wohlstand im eigenen Lande. Dass dieser Wohlstand nicht mit Freiheit zu koppeln ist, das ist eine andere Frage. Die Leute glauben frei zu sein, natürlich. Es ist ein wunderbares Gefühl, sich frei zu glauben. Die Frage ist, ob diese Freiheit wirklich konkret ist. Ob sie wirklich eine Befreiung des Einzelnen ist. Die Konsumfreiheit ist wirklich die Verwirklichung des Individuums oder ist etwas, was eigentlich uns aufgezwungen wird, eigentümlicherweise. Denn wir sind gezwungen zu wählen zwischen verschiedenen Produkten. Aber das wird Freiheit genannt. Glücklicher Mensch. Man kann sagen, schon der Gebrauch des Wortes Subversion ist subversiv, weil die staatliche Wirklichkeit, in der wir leben, und die Gesellschaft, in der wir leben, jede Form der Umkehrung der Ordnung für gut gehalten wird, in der Tat bekämpft. Insofern ist Subversion ist etwas, was auf sich nehmen muss, die Gefahr der Verfolgung. Sagen wir es ruhig. Wir leben in einer Gesellschaft, die Subversion nicht akzeptieren kann. Also ist sie umso notwendiger. Man muss also die Notwendigkeit einer Praxis oder einer Theorie nicht sehen anhand der tradierten Ordnung, sondern im Gegensatz zur tradierten Ordnung. Das, was auch übrigens die Dissidenten und die Ketzer im Mittelalter gegen die Kirche gemacht haben. Die tradierte Ordnung wird immer als ein Gut für sich betrachtet und wir müssen uns überlegen, ob das richtig ist. Da beginnt schon die Reflexion. In der Überlegung, ob das richtig ist, in der Überlegung, warum sie falsch sein kann. Und sagen wir, die allgemeinen Parameter, um das festzustellen, liegen immer in der Frage, dient eine Theorie, dient eine politische Praxis der Ruhe, der Ordnung, der Sittlichkeit, dem Wohlstand oder dient sie der Befreiung? Natürlich ist die Befreiung in diesem Fall etwas sehr Schwieriges, denn wie kann man eine Masse von Konsumenten klar machen, dass sie sich auch vom Konsumzwang befreien sollen? Ich meine, wir sind auch, ich auch, sie auch, wir sind alle unter diesem Konsumzwang. Es ist sehr schwierig, das zu machen. Das ist also die Emanzipation ist die berühmte schwierige Sache, die berühmte einfache Sache, die so schwierig zu machen ist. Ich habe ein paar Mal darüber geschrieben, inwiefern das Scheitern falsch betrachtet wird. Wir wissen, dass wir scheitern. In der 68er Bewegung habe ich häufig dem Rudi Dutscher gesagt, wir werden scheitern, aber wir werden was verändern. Das ist der Hauptpunkt. Natürlich wird die Emanzipation als Gesamtbewegung immer scheitern, aber sie wird immer wieder etwas verändern. Nehmen Sie die Französische Revolution. In der jakobinischen Fassung ist sie auch gescheitert. Aber sie hat wirklich was verändert. Sie hat die absolute Monarchie abgeschafft, sie hat den Feudalismus abgeschafft. Und das war schon etwas, nicht wahr? Obwohl sie gescheitert ist als jakobinische Revolution. Wir müssen also uns überlegen, ob wir das Scheitern nicht einfach in Kauf nehmen müssen. Nicht nur in Kauf nehmen müssen, sondern einfach mit einkalkulieren. Wir müssen uns überlegen, ob es sich lohnt, etwas zu tun, obwohl wir wissen, dass kein unmittelbarer Erfolg sich einstellt. Ich muss daran erinnern, dass diese Erfolgsideologie oder Erfolgsperspektive eine Folge der kapitalistischen Gesellschaft ist. Denn wir wissen ja, in unserer Gesellschaft muss jeder einen Erfolg haben. Wer keinen Erfolg, die Vereinigten Staaten, wer keinen Erfolg hat, der ist einfach nicht kein würdiger Bürger dieser Gesellschaft. Und wir müssen also uns überlegen, ob die Erfolgsperspektive wirklich die richtige Perspektive ist für unser Tun, für unsere Praxis. Das ist nicht der Erfolg, der unmittelbare Erfolg gilt, sondern die Möglichkeit einzuwirken auf gesellschaftliche Wirklichkeit. Auch wenn der Erfolg anscheinend sich nicht einstellt. Was hat die 68er Bewegung bewirkt? Einige sagen, bloß die Modernisierung des Kapitalismus. Das war aber immerhin etwas. Das hat zu einer Veränderung im Universitätsleben geführt. Alle kleinen Erfolge, vor allem aber, erstens muss man sagen, das war keine Berliner Erfindung, es war eine europäische und auch amerikanische Bewegung. Und sie hat vieles geändert. Vieles verändert. Wenn man bedenkt, dass im Mai, im französischen Mai 68, Le Monde schrieb, was die Studenten machen, ist ja belanglos, denn die Arbeiter nehmen das gar nicht wahr. Kurz darauf brach der längste Generalstreik der Geschichte in Frankreich aus. In Italien genau das Gleiche. Die Studenten fingen zwar an, in Mailand und Rom, aber bald darauf schossen sie die Fabriken an. In Deutschland war die Sache anders. Obwohl in einigen Fabriken etwas gab und eine Forschungsgruppe der Universität Hannover hat festgestellt, das habe mit der Studentenbewegung, mit der Revolte, sogenannte Jugendrevolte, nichts zu tun. Man habe diese Arbeiter gefragt, sie hätten gesagt, wir streichen von uns aus. Wir haben mit der Bewegung nichts zu tun. Eine im Grunde stupide Frage. Dann ist ja klar, dass ein Arbeiter sagt, ich bin Student, nein, ich bin von selber. In Wirklichkeit war da eine Initiativzündung sozusagen, die eben gewisse Erfolge gehabt hat. Und daran müssen wir denken. Mehr als Initiativzündungen können wir uns heute nicht leisten. Und wir sollen einfach von der Ideologie wegkommen, dass eine Sache scheitert, wenn sie keinen Erfolg hat. Denn eine Sache scheitert, wenn sie keinen Einfluss auf gesellschaftliche Wirklichkeit hat. Auch wenn sie keinen gesellschaftlichen Erfolg hat. Wichtig scheint mir zu sein, dass man auch den Alltag in dieser Form der Subversion begreift. Ich sage immer wieder, das ist keine Frage der großen Politik, auch des Alltags. In den Schulen, in der Familie, in der Beziehung zu den Mitmenschen muss man sehen, inwiefern man in der Lage ist, das ist ein sehr schwieriges Geschäft, in der Lage ist, diese berühmte Freiheit und Gleichheit zu praktizieren. Nicht nur in der großen Theorie, wirklich im Alltag. Die Emanzipation, gesehen als Ziel, eine menschliche Entwicklung, geschichtliche menschliche Entwicklung, die Emanzipation beginnt in der Tat im Alltag. Das ist also keine große Idee, ist auch eine große Idee, aber man soll diese große Idee gewissermaßen auf den Boden bringen, dort, wo wir jeden Tag leben. Sind wir in der Lage, bin ich als Vater in der Lage, wirklich emanzipiert zu sein gegenüber meinen Kindern? Ist der Lehrer in der Schule in der Lage, emanzipiert zu sein gegenüber den Schülern? War ich als Universitätsprofessor emanzipiert? Mit der Utopie, mit der großen Utopie, ich finde eher eine einfache Utopie notwendig. Eine Utopie, die immer wieder aufgetreten ist. Die berühmte Gesellschaft der Freien und Gleichen ist eine Utopie. Wie gesagt, man muss sich überlegen, inwiefern diese Utopie einen realen Gehalt hat. Ob das, wie Ernst Bloch meinte, eine konkrete Utopie ist. Sie ist in meiner Auffassung eine konkrete Utopie, denn sie kann, zwar nicht in ihrer absoluten Form, das ist ja nicht nötig, sie kann in ihre Perspektive jederzeit verwirklicht werden. Das ist also die große Utopie, ist eine kleine Utopie. Die Gesellschaft der Freien und Gleichen. Wir können uns vielleicht das nicht so gut vorstellen, weil wir in einer Gesellschaft leben, die von sich behauptet, sie sei frei und gleich. Wir wissen aber, dass das nicht stimmt. Also ist eine Freiheit, eine Gleichheit, die völlig jenseits der bürgerlichen Gesellschaft ist. Völlig jenseits dieser kapitalistischen Freiheit des Marktes und dieser kapitalistischen Gleichheit der Konsumenten, die untereinander alle gleich sind. Natürlich sind sie alle gleich. Einige sind gleicher als andere bekanntlich. Denn es ist eine Freiheit und Gleichheit, die nicht nur reserviert ist, nur für einen kleinen Teil der Weltbevölkerung, sondern in diesem kleinen Teil ist eine Freiheit und eine Gleichheit, die wirklich reserviert ist, nur für kleine Gruppen. Die Kapitalien untereinander sind sich frei und gleich in der Konkurrenz. Das Konkurrenzprinzip ist gewissermaßen das Symbol der Freiheit in unserer Gesellschaft. Und das Gleiche gilt für die Menschen untereinander. Wir alle betrachten uns als Konkurrenten im Beruf, im Alltagsleben, in der Liebe. Alle sind wir Konkurrenten. Und dagegen muss man sich wehren. Wir wollen keine Konkurrenten sein, wir wollen autonome Subjekte sein. Wie das möglich ist, weiß ich nicht, aber der Versuch lohnt sich.